Hallo und herzlich willkommen zum Kanzleikompass, dem Podcast für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zu den Themen Marketing, Vertrieb und Legal Tech. Mein Name ist René Fergen und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Jupus, der KI-Mandatsannahme-Software für Rechtsanwälte. Und mir gegenüber sitzt heute nicht wie immer mein Podcast-Partner Alessandro, denn der ist heute verhindert. Aber das ist gar kein Problem, denn wir haben uns einen mindestens gleichwertigen Ersatz gesucht mit deutlich mehr Podcast-Erfahrung, nämlich Marc Ohrendorf. Hi Marc, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, was machst du und wer bist du?
Hallo René, vielen Dank für die Einladung. Ja, Marc Ohrendorf, ich bin Host des Podcasts Irgendwas mit Recht und Manager bei einem Verlag in der Nähe von Köln, bei Wolters Klüver und dort verantwortlich für alle Business- und Tech-Themen rund um Legal Tribune Online, LTO.de. Das ist ein Branchenmagazin für Juristinnen und Juristen und wir haben eben auch einen Stellenmarkt, wo wir ja Menschen in neue Positionen verhelfen und ich da natürlich dann auch so ein bisschen die Trends im Markt beobachte, um mal schon mal so ein bisschen überzuleiten dahingehend, weshalb wir ja unter anderem heute miteinander sprechen.
Genau, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns extrem, dass du da bist heute, weil wir hatten vor einiger Zeit eine Folge zum Thema Recruiting und Mitarbeitergewinnung, aber eben bezogen auf Rechtsanwaltsfachangestellte und Notarfachangestellte und so weiter. Und die ist super angekommen, aber ein Feedback, was wir immer wieder bekommen haben, war, ja, aber mindestens genauso schwer, finde ich, Rechtsanwälte, könnt ihr nicht dazu mal was machen und wie das aussieht? Und da sind wir nicht so die Experten für, ehrlicherweise. Da können Alessandro mit Sicherheit auch noch ein bisschen was zu sagen, aber du bist es, ne? Unsere Hörerinnen und Hörer werden mit Sicherheit die LTO kennen und Wolters Kluwer auch und wissen, dass da eben auch im Recruiting viel passiert. Und deswegen sprechen wir heute ein bisschen darüber, wie sieht es eigentlich aus mit der Mitarbeitergewinnung von Rechtsanwälten aktuell im Markt? Was kann man tun? Was sind Tipps, die man da befolgen kann, um erfolgreicher zu sein? Aber lass uns vielleicht mal mit der Frage starten. Du bist ja seit einigen Jahren schon dabei. Wie hat sich so der Markt für das, ich nenne es jetzt einfach mal Anwaltsrecruiting im Neudeutsch, so in den letzten 5 Jahren entwickelt und wie würdest du sagen, ist so der Status quo?
Also da verrate ich natürlich nichts Neues. Erstmal ist es ein Arbeitnehmermarkt geworden. Man muss wahrscheinlich auch Anwaltsrecruiting etwas weiterdenken. Ich glaube, man muss das als Legal Recruiting denken, denn dieses klassische Loslegen, wenn jemand Anwaltin oder Anwalt ist, ist schlicht zu spät. Die meisten Kanzleien machen sehr gute Erfahrungen damit, ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter langfristig zu binden, zu unterstützen, sich über Referendare Gedanken zu machen, wen man sich da ins Haus holt und wie man die entsprechenden Referendarinnen dann vielleicht auch danach übernehmen kann, falls das gewünscht ist. Dazu kommt, dass neue Berufsfelder entstehen. Wir haben die ganzen Tech-Berufe. Legal Engineer muss man eigentlich heutzutage schon haben, weil es zum guten Ton gehört, in größeren Einheiten jedenfalls. Aber auch natürlich, weil es inhaltlich sehr viel Sinn macht. Ich glaube, bei Kanzleien findet insgesamt sowohl im, sagen wir mal, bei mittelständischen und bei großen Kanzleien findet eine immer weitergehende Professionalisierung statt. Man hat das ganze Thema Recruiting auch immer mehr auf dem Schirm, macht da auch immer mehr Verschiedenes, vieles auch sehr erfolgreich. Ich glaube, die kleineren Einheiten, die natürlich auch einen ganz anderen Business Case haben, einen anderen Zuschnitt, vielleicht auch kein eigenes Personal nur für Recruiting-Maßnahmen und für Employer-Branding, die stehen nochmal vor ganz anderen Herausforderungen, weil die natürlich noch mehr auf Dritte angewiesen sind, die da gute Dienstleistungen für sie entsprechend dann auch anbieten können. Zusätzlich sehe ich, dass das Team immer mehr eine Rolle spielt. Also bleiben wir mal wieder in der Welt der mittelgroßen und der großen Kanzleien. Da sehe ich, dass es vielleicht mit wenigen Ausnahmen natürlich, die es immer gibt, viele junge Juristinnen und Juristen gibt, die sich für ein Team entscheiden, weil sie da gute Erfahrungen gemacht haben, weil sie einen guten Eindruck hatten in den Vorstellungsgesprächen, im Recruiting-Prozess und weil sie den Eindruck haben, dass es auch einfach passt. Weniger strategisch als früher, ist mein Eindruck, dass man früher vielleicht noch gesagt hat, so jetzt hast du den und den Namen im Lebenslauf und deswegen gehst du da jetzt hin, egal mit wem du zusammenarbeitest. Das gibt es heutzutage nur noch sehr, sehr selten. Aber auch von Arbeitgeberseite wird das Teamwork immer mehr betont, dass man auch sagt, na, wir wollen auch die richtigen Player bei uns haben. Jedenfalls in so, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Einheiten, die so den typischen Zuschnitt haben von ein paar Partnern und ein paar Associates und ein paar Referendarinnen und Vimis im Team. Ausnahme ist da vielleicht noch so ein bisschen Mass-Claim-Verfahren, wo man auch sagt, naja, wir brauchen jetzt einfach sehr, sehr viele Hands-on-Deck, die hier Dinge abarbeiten, wo man dann auch sagt, so, es gibt vielleicht auch keine One-to-One-Betreuung, das wissen auch alle, aber dafür ist man halt in einem sehr, sehr großen Associate-Team und muss sich da untereinander wieder gut verstehen. Also leicht anderer Zuschnitt, aber dieser Teamgedanke spielt natürlich weiterhin eine Riesenrolle.
Ja, extrem spannend zu hören. Das heißt, wie du gesagt hast, es hat sich so ein bisschen in Richtung Arbeitnehmermarkt entwickelt. Das ist ja auch das, was wir immer wieder hören, gerade auch bei kleinen und mittelständischen Kanzleien. Hatte ich zuletzt wieder ein Gespräch mit einem Rechtsanwalt, der gesagt hat, ihm sind zwei Anwälte abgesprungen und er sucht seit Monaten und findet niemanden. Also steht wirklich vor ganz großen Problemen. Das heißt, der Markt macht es schwieriger, deutlich schwieriger, so habe ich dich jetzt auch verstanden, Anwälte zu finden. Was würdest du denn sagen, was sind denn so die Faktoren, die zu der Entwicklung geführt haben? Ist es eher, dass die, das wird ja oft so ein bisschen vorgeworfen, dass die aktuelle Generation der Anwälte einfach andere Ansprüche hat, als es vielleicht noch vorher der Fall war? Oder würdest du sagen, ist es einfach ganz statistisch klar, die demografische Entwicklung, vielleicht beides? Was würdest du sagen, sind da so die Faktoren?
Also das ist für mich ganz klar die demografische Entwicklung. Ich glaube, erstgenanntes, also dass es andere Anforderungen oder andere Wünsche auf Arbeitnehmerseite gibt, ist die Konsequenz dessen, dass man sich einfach immer mehr traut, diese Wünsche, die auch vielleicht früher schon im Markt bestanden, zu äußern. Hier und da gibt es sicherlich auch mal jemanden, der übers Ziel hinausschießt. Also ich habe mal Feedback bekommen im Podcast, da haben wir so ein bisschen die Benefits einer Kanzlei besprochen, weil wir allgemein über das Thema Benefits sprachen, und da hat sich jemand beschwert, dass ich die Art der Kaffeemaschine nicht näher spezifiziert habe, weil das für die Person schon sehr wichtig sei. Also solche Stilblüten gibt es dann natürlich auch. Aber am Ende des Tages ist es, denke ich, der demografische Wandel und nicht zu vergessen, ein sehr, sehr erfolgreicher Rechtsmarkt, der sich auch sehr gut entwickelt. Also es ist jetzt auch so, dass wir zusätzlich zum abnehmenden Nachwuchs und den abnehmenden Studienzahlen, was im Übrigen auch auf eine schlechte juristische Ausbildung zurückgeht, ist schlecht in dem Sinne, dass es sehr belastend ist und man da einiges besser machen könnte und deswegen ist das Studium nicht mehr so attraktiv. Demgegenüber steht aber natürlich auch, dass der Rechtsmarkt sich so wunderbar entwickelt und Wirtschaftskanzleien vor allem in den letzten Jahren hervorragend gewachsen sind. Da waren vielleicht auch ein paar da waren auch ein paar Sonderfaktoren dabei, wie Masseverfahren, aber selbst die sind ja über ein Jahrzehnt und länger jetzt im Markt und Standard können nicht mehr weggedacht werden und deswegen gibt es auch einfach einen höheren Bedarf, was man auch nicht übersehen darf am Ende des Tages. Und die Lösung dessen, oder ein Teil der Lösung, ist sicherlich Legal Tech, ist sicherlich KI. Und um die Menschen anzusprechen, die man jetzt noch sucht, die man jetzt natürlich auch braucht, man wird auch immer sehr gut qualifizierte Juristinnen und Juristen brauchen. Da habe ich jetzt persönlich, aber das ist natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung, super Erfahrung gemacht, sich doch einfach mal in einem Podcast vorzustellen, was wir ja auch anbieten als Recruiting-Tool sozusagen, weil wir feststellen, wenn der Nachwuchs nach jemandem sucht und dann auf der Homepage schon was vom Chef, dem Zukünftigen, hören kann und das passt eben, dann steigert man zum einen die Bewerbungsquote und zum anderen die Qualität der Vorstellungsgespräche. Da sagen uns zumindest diejenigen, die im Podcast waren, dass das super funktioniert. Aber das ist natürlich auch nur ein Baustein in einem ganz großen Ganzen. Was, glaube ich, nur noch in absoluten Ausnahmefällen geht. Ich sprach neulich mit jemandem, einer Anwältin, sehr, sehr erfolgreich. Die hat keine Homepage. Ich glaube, das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Also Sichtbarkeit in welcher Form auch immer, in welchem Medium auch immer, ist eine absolute Grundvoraussetzung.
Ja, gut, dass du es sagst. Das ist ja auch eigentlich passt genau in unser Thema hier rein, weil Marketing ist ja nicht nur dazu da, um irgendwie Kunden bzw. Mandanten zu gewinnen, sondern eben auch, um Mitarbeiter irgendwie gewinnen zu können. Und da ist Podcast ein spannendes Medium, weil was wir natürlich aus unserer Hörerschaft sagen können, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ganz, ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer sind junge Anwältinnen und Anwälte. Ne? Sodass dieses Medium Podcast da einfach eine besonders große Rolle spielt. Und da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Kanzleien, die sich bei euch vorstellen, dass man das, dass das sehr gut zieht, ne? Dass man da genau die richtige Zielgruppe erreicht, sei es Anwältin oder, wie du auch schon gesagt hast, einen Schritt vorher vielleicht, ne? Referendarinnen und Referendare. Genau, du hattest schon gesagt, dass es da ein paar Punkte gibt, wie zum Beispiel das Team, worauf immer mehr Wert gelegt wird. Was würdest du denn sagen, was sind denn so im aktuellen Umfeld, wenn Bewerberinnen auf der Suche sind nach der passenden Kanzlei, was sind denn so die besonders wichtigen Faktoren, die man so sehen kann, wenn es da so standardmäßige Faktoren gibt, die besonders wichtig sind im aktuellen Umfeld.
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite. Und das ist auch das Problem, dass diese Faktoren eben nicht notwendigerweise auf den ersten Blick übereinander liegen. Also klar, auf Arbeitnehmerseite haben wir das Thema Remote Work beziehungsweise Homeoffice. Das ist der absolute Hauptparameter, nach dem gesucht wird. Ich weiß übrigens gar nicht, ob das immer so sinnvoll ist. Also gerade am Anfang ist es doch echt gut, einiges vielleicht in der Kanzlei hands-on zu lernen. Auch mal so ein bisschen durch meine früheren Ausbilder, haben es immer Tal der Tränen genannt, durchs Tal der Tränen zu gehen. Damit ist halt, bitte nicht so extrem, ja, das ist jetzt nur eine Metapher, aber gemeint ist damit zu sagen, pass mal auf, man entwirft mal einen Schriftsatz. Man schreibt vielleicht als Referendar mal E-Mails oder Memos oder ähnliches, was an den Mandanten rausgeht und dann wird das halt mit dem Rotstift korrigiert. Das suckt, das ist echt nervig, aber man lernt halt schon viel und das alles nur remote machen, ich weiß nicht. Ich glaube, ein hybrides Modell ist gut, mit einer Tendenz am Anfang vielleicht schon im eigenen Sinne mehr vor Ort zu sein, dass man mehr mitbekommt, dass man mehr lernt, dass man auch Engagement zeigt, denn von Arbeitgeberseite ist es natürlich ein sehr großer Vertrauensvorschuss. Gibt auch viele Arbeitgeber, die das machen, aber trotzdem ist ein großer Vertrauensvorschuss auch einfach, jemanden, den man vielleicht ein-, zweimal persönlich gesehen hat, nur im Homeoffice sitzen zu lassen. Und das ist auch tatsächlich nicht ganz realistisch. Das ist auch nicht das, was wir sehen im Markt. Also Office nicht Pflicht, aber Office-Wunsch ist absoluter Standard, muss man immer noch sagen. Ja, aber an diesem Thema, da entzündet sich doch viel Gesprächsstoff, sagen wir mal so. Ich glaube, der nächste Trend oder der nächste besondere Faktor ist so die Frage Umgang mit der Generation Z, was überall sehr, sehr diskutiert wird. Ich persönlich halte das öffentliche Image der Gen Z für viel, viel schlechter, als es tatsächlich ist. Ich glaube, das ist ein bisschen auch so unberechtigtes Bashing. Wenn ich da mit Menschen spreche, dann sind die ganz vernünftig und die machen genau die gleichen Fehler, glaube ich, wie andere Menschen in dem Ausbildungsstand und machen aber auch viel richtig natürlich. Umgekehrt sind die vielleicht auch gar nicht so digital affin, wie ihnen immer unterstellt wird. Das ist eher eine persönliche Frage, ob man da Lust drauf hat oder nicht. Genauso wie es übrigens bei über 50-Jährigen eine persönliche Frage ist, ob jemand viel Lust auf Digitalisierung hat. Ich halte das schwierig dazu, so allgemein zu pauschalisieren. Da macht man sich schon mal ein kleines bisschen einfach. Aber klar ist, die Kanzleiwelt muss Arbeitsmodelle finden, die anders sind als 3000 Billables pro Jahr, was es in ganz seltenen Fällen auch noch gibt, was aber früher vielleicht noch einen Tacken verbreiteter war.
Okay, finde ich extrem spannend. Das heißt, so wie du es gesagt hast, der Homeoffice-Wunsch, das sehe ich zum Beispiel bei ganz vielen Freunden und Bekannten, die jetzt so oder vor kurzem ins Anwaltsleben gestartet sind und auch mit der Erwartung und dem Wunsch, ich will nur Homeoffice machen, dann bin ich da flexibler, kann ich von zu Hause aus arbeiten, keinen langen Arbeitsweg, muss vielleicht nicht umziehen. Und die dann aber relativ schnell gemerkt haben, ja, also nur zu Hause sitzen und da arbeiten und das Team nur am Bildschirm sehen, ist irgendwie doch nicht so toll. Und dann kommt tatsächlich manchmal, habe ich dann erlebt, dass von der Arbeitnehmerseite der Wunsch doch kam, mal ins Office kommen zu können und dann gesehen hat, oh, das ist ja ein Traum, das ist ja doch nochmal was ganz anderes, als irgendwie nur zu Hause zu sitzen. Ne? Also ich glaube, genau wie du es gesagt hast, ich glaube, dass der Wunsch oft da ist, zumindest meine Wahrnehmung, dass es aber oft ja nicht unbedingt auch auf Arbeitnehmerseite die beste Lösung ist. Und so wie ich dich verstanden habe, was würdest du sagen, wie wird das auch, wie ist so die Verbreitung des Angebots auf Arbeitgeberseite? Wird das, sehen wir da einen Shift, dass das immer mehr gemacht wird, weil es einfach gemacht werden muss? Oder würdest du sagen, da wird eher das Gehalt nochmal erhöht, um dann die Leute ins Office nehmen zu können?
Also das Gehaltserhöhungsthema haben wir ja jetzt seit zig Jahren gespielt und ab und zu legt auch noch mal ein bisschen jemand was drauf. Ich glaube, dass da irgendwann auch das Ende der Fahnenstange insoweit erreicht ist, als dass man über normalen Inflationsausgleich nicht mehr unbedingt hinausgeht. Momentan ist ja auch relativ hoch Inflation. Insofern können auch in dem Maße die Einstiegsgehälter, glaube ich, noch steigen oder werden sie steigen. Aber ist jetzt ein etwas anderes Thema. Technologie wird meines Erachtens viel Arbeit der Berufseinsteiger ersetzen und Druck auf die Gehälter ausüben. Das ist aber jetzt sozusagen ein etwas anderer Punkt. Zurückkommend auf deine Frage, muss man sagen, Homeoffice ist, glaube ich, ziemlich verbreitet, aber viele tun sich mit starren Regeln schwer, weil man natürlich auch bedenken muss, was der Mandant braucht. Ja, und das hängt auch sehr vom Rechtsgebiet ab. Wenn ich eine M&A-Transaktion berate und das Rechtsgebiet vielleicht auch spannend finde, dann ist das nun mal Transaktionsgeschäft, wie der Name schon sagt. Und da muss das halt einfach laufen in der Zeit. Das heißt nicht, dass das nicht auch von zu Hause laufen kann. Aber wenn dann halt ein kurzfristiges Meeting anberaumt werden muss, dann muss man halt im Office sein. Und vielleicht muss man auch sonst einen Tacken mehr im Office sein. In der Branche allgemein ist das Thema aber verbreitet. Also das ist kaum vorstellbar, dass jemand jetzt noch sagt, nee, haben wir uns noch nie Gedanken zugemacht. Also zumindest Gedanken haben sich alle gemacht mit unterschiedlichen Ergebnissen. Aber da muss man vielleicht auch dann einfach schauen als Arbeitnehmer, welches Konzept und welches Modell am besten zu einem passt. Ja, ich kenne auch eine Kanzlei, die sagen, naja, also wir wollen uns schon regelmäßig sehen, aber wir haben von 17:30 bis 19:30 einen Abendessen-Slot, in dem wir nur in allerhöchsten Notfällen einen Call reinlegen. 2 Stunden kann jeder mit seiner Familie verbringen. Wir haben alle Kinder und so weiter. Das ist eine mittelgroße Einheit. Da lässt sich das gut kommunizieren natürlich auch. Die Wege sind was kürzer als vielleicht in ganz großen Kanzleien. Und dann wird danach halt nochmal gearbeitet, wenn man muss. Das heißt nicht, dass sie notwendigerweise um 17:30 den Stift fallen lassen, aber vielleicht fangen die ja auch erst später an, weiß ich gar nicht so genau. Aber das haben die für sich halt gefunden. Ja, unabhängig davon, wo man ist. Abendessen ist für uns wichtig mit der Familie. Und das hängt ja entsprechend alles auch zusammen. Ja, diese ganze Diskussion um Homeoffice ist ja auch immer eine Diskussion um Work-Life-Balance. Und ja, viele mögen den Begriff nicht, kann man jetzt auch wieder lange drüber diskutieren. Aber jedenfalls um Vereinbarkeitsfragen, nennen wir es vielleicht doch einfach mal so. Ja, der eine hat Hobbys, der andere hat Familie, der dritte hat beides, der vierte will einfach möglichst viel arbeiten. Das ist doch alles okay. Aber auf alle wird, glaube ich, ein Tacken mehr noch eingegangen, als es noch früher war.
Ja, und das klingt ja eigentlich, wenn man es so hört, nach einer guten Entwicklung, zumindest auf Arbeitnehmerseite, nach einer angenehmen Entwicklung. Um mal jetzt vielleicht ein bisschen konkret zu werden, was siehst du denn so, du sprichst ja mit unzähligen Kanzleien, du kennst den Markt sehr, sehr gut, sowohl auf Arbeitnehmer- als auch auf Arbeitgeberseite. Was würdest du sagen, was sind denn so die typischen Fehler, die Kanzleien aktuell noch begehen beim Versuch, neue Anwälte zu gewinnen? Und was können vielleicht Kanzleien jetzt machen, um die abzuschalten?
Also der Nummer 1 Fehler sind individuelle Fuck-ups, und das kann man nicht anders nennen, von Partnern oder Partnerinnen oder irgendwelchen Senior Positions in Kanzleien. Das ist eigentlich das, was ich immer höre, warum es am Ende nicht geklappt hat. Prozesse sind aufgesetzt, man ist halbwegs aligned, dann kommt aber der stressige Arbeitsalltag dazu, der Mandant macht Druck, irgendwas klappt vielleicht nicht, irgendwo wird nochmal ein zusätzlicher Schriftsatz gebraucht, das taucht aus dem Nirgendwo ein neues Mandat auf. Alles sehr verständlich. Und dann haben aber manche das Problem, dass sie das am Nachwuchs so ein kleines bisschen auslassen, ist schon zu viel. Aber dass dann die gute Kommunikation und die wertschätzende Heranführung an die Anwaltschaft nicht so gelingt, wie man sich das auf dem Papier eigentlich überlegt hat vorher. Das sind die Geschichten, die ich ganz häufig höre, wenn ich frage, warum hast du dich gegen eine Kanzlei entschieden? Hauptsächlich von Referendarinnen und Referendaren. Also Beispiel, da ist eine Kanzlei, jemand macht Anwaltsstation und ihm wird eine tolle Wahlstation irgendwo international versprochen. Dann ist Ende der Anwaltsstation und die Frage ist so, wo geht's denn hin? Wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Und dann weiß Person X auf einmal von nichts mehr. Wie Wahlstation? Ach so, ja, müssen wir mal gerade in den Kalender gucken. Ja, ach, vielleicht gehen sie einfach in ein anderes Büro, hier bei uns in der Nähe, in einer anderen Stadt. Und dann denkt man sich natürlich, ja Moment, also das war doch anders kommuniziert. Und solche Geschichten gibt es ganz, ganz häufig, bis hin zu 45 Minuten zu spät zum Bewerbungsgespräch kommen als Arbeitgeber. anderes Beispiel, woran es mal gescheitert ist, was mir gerade spontan einfällt. Und da hätte ich noch unzählige. Und ich glaube, das ist nie strukturell und das ist auch nie persönlich gemeint. Das ist häufig einfach den Umständen geschuldet und dann ein individueller, ja, man muss es Fehler nennen oder ein individuelles, suboptimales Verhalten. Das ist auch nie böse gemeint, aber dann schlägt natürlich der Arbeitnehmermarkt durch, dass dann die Arbeitnehmerseite häufig sagt, ja, okay, gut, also ich hatte ohnehin noch 2, 3 Alternativen im Hinterkopf, dann schaue ich mir die jetzt vielleicht nochmal ein bisschen genauer an. Das ist dann eigentlich immer so. Ich weiß auch gar nicht so genau, wie man das ausmerzt, weil das halt so individuell ist und aber strukturell alle schon ziemlich professionell aufgestellt sind. Individuelle Fehler passieren nun mal. Mein Ansatzpunkt wäre, da mit Transparenz ranzugehen. Also, dass man sagt, so sieht zum Beispiel normalerweise unser Bewerberprozess aus. Und in absoluten Ausnahmefällen kann es da mal Abweichungen geben. Aber lieber Bewerber, wenn da was los ist, sprich's doch bitte an. Ja? Aber dafür muss natürlich von Anfang an klar sein, wie so ein Prozess aussieht, dass man sagt, okay, wir haben so und so viele Runden, du lernst den und den kennen, wir laden sie jetzt ein, dann kommen sie dann und dann und sie hören 72 Stunden später wieder von uns. Und wenn dann halt 96 Stunden später nichts kam, dann schreiben sie uns doch gerne. Und ich glaube, das können Arbeitgeber vielleicht noch besser machen, dass man auch ermuntert zu sagen, so, wir sind natürlich bemüht und in 99,9% der Fälle klappt das alles. Kein Problem, wir haben hier professionelle Prozesse. Aber wenn nicht, dann sagen Sie Bescheid und lassen Sie uns drüber reden. Und vielleicht kann man dann in so einem Fall, weil ja dann häufig auch Fachabteilung und Recruiting-Abteilung zwei verschiedene Paar Schuhe sind und ein bisschen auseinanderfallen können, kann man dann nochmal was einfangen. Das wäre so ein Ansatzpunkt, den ich hätte. Ich sehe das auch in Stellenanzeigen und auch ansonsten in Kommunikation gegenüber dem juristischen Nachwuchs, also sei es wieder Podcast oder auf Konferenzen oder auf Events oder sonst wo, dass dieses transparent den Recruiting-Prozess darlegen echt gut ankommt. Dass man sagt, so, Sie bewerben sich bei uns, wir brauchen die und die Unterlagen. Auch schon im Vorab das zu sagen, welche Unterlagen man braucht. Weil es gibt wenig, was so aufstößt, wie nach 2 Bewerbungsgesprächen nochmal nach dem Abiturzeugnis zu fragen. Und dann das einfach transparent durchzugehen. Und dann weiß auch jeder Arbeitnehmer, zukünftige, wie er oder sie das dann halt auch für sich planen kann. Weil man muss ja auch immer einige verschiedene Bälle vielleicht in der Luft halten und ein bisschen für sich planen. Ist ja auch völlig legitim.
Ja, das stimmt. Das ist da tatsächlich so ein Punkt. Und ich glaube, genau wie du es gesagt hast, wenn man diese Themen vorab anspricht, dann gibt es auch gar nicht diese Unsicherheit beim Bewerber oder bei der Bewerberin, okay, ich habe jetzt 2 Wochen nichts gehört, ist das jetzt normal bei denen? Ne? Läuft das jetzt immer so ab? Also ein bisschen Expectation Management da betreiben, genau. Von Anfang an. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr sinnig. Und was würdest du sagen, um mal ganz konkret zu werden, du hast jetzt schon einen Punkt genannt, den man auf gar keinen Fall machen sollte, aber wir wollen ja unseren Hörerinnen und Hörern immer möglichst konkrete Tipps aus unseren Gästen herauslocken. Was würdest du sagen, was sind so deine Top 3 Tipps für Kanzleien, die jetzt aktuell Schwierigkeiten haben, qualifizierte Kandidaten zu finden? Unter der Prämisse, dass es natürlich schwer ist, da allgemeine Tipps zu geben, was wahrscheinlich auch auf die jeweilige Kanzlei ankommt, aber vielleicht so aus deiner Erfahrung, was wären so 3 Tipps, die man beherzigen könnte bei der Suche?
Also das erste ist eben schon angesprochen, Visibilität steigern oder zumindest mal checken, wie visibel man schon ist. Mit verschiedensten Maßnahmen haben wir schon was zu gesagt. Der zweite Punkt ist mal mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen. Die meisten gehen ja auch gar nicht, weil sie jetzt unbedingt das eine verlassen wollen. Die meisten gehen ja, weil sie woanders gerne hinwollen. Oder weil man sich anders entschieden hat, dass man vielleicht auch sagt, man spricht mal mit Referendarinnen und Referendaren. Da sind dann ja auch viele Richterinnen und Richter beispielsweise geworden und gar nicht in die Anwaltschaft gegangen. Aber da mal zu fragen, okay, sie haben sich zwar grundsätzlich gegen die Anwaltschaft entschieden, aber was war denn gut bei uns und was war eigentlich vielleicht suboptimal? Was können wir besser machen? Das findet hier und da statt. Aber ich war neulich noch in einer Unterhaltung mit, da ging es zwar um Reno-Refa-Themen und wie unglücklich da viele Arbeitnehmerinnen sind, aber das ließ sich dann auch in der Debatte ganz gut übertragen auf die Anwaltschaft oder die Referendarinnen und Referendare. Und dann sagte ich, ja, sprechen Sie doch einfach mal mit Ihren Mitarbeitern und vor allem auch mit den ehemaligen. Und dann war die Antwort, ja, wir machen bald eine Umfrage zu dem Thema. Und dann dachte ich, ja, weiß ich nicht. One-on-one ist vielleicht auch ganz gut. Ja, wir kennen das alle, also per E-Mail dann irgendwie gefragt zu werden, bewerten Sie uns doch mal, da klicken schon mal nicht so viele und dann gibt es Missverständnisse in der Kommunikation. Da würde ich mir die Mühe machen und vielleicht einfach mal bei einem netten Event, einem ehemaligen Treffen oder auch vielleicht sonst bei einer Gelegenheit, wo man sich mal über den Weg läuft, da einfach mal persönlich nachzufragen. Und der dritte Tipp ist ein Punkt, den ich auch immer mehr sozusagen gerade erst selber lerne. Es gibt einfach viele Menschen, Stichwort Diversity, die nicht ins klassische Bild einer Anwältin und eines Anwalts fallen, die aber juristisch verdammt gut sind. Und ich glaube, da fischen viele Kanzleien noch in ein paar Teichen, wo auch alle anderen sind. Und ganz wenige fischen wirklich in diesen Teichen, die es dann noch zu erschließen gilt. Das ist aber ein komplexes Thema. Das ist nichts, was man mit einem reinen Bekenntnis zum Thema Diversity unbedingt abdecken kann, weil diese Menschen fühlen sich nicht unbedingt nur dadurch schon abgeholt. Das muss man ein bisschen tiefer in der DNA verankern. Aber wenn man sich das mal unter strategischen Gesichtspunkten als Kanzleimanagement anschaut und zu sagen, okay, wie kommen wir eigentlich in diese Zielgruppen wirklich nachhaltig rein und wie verändern natürlich wir uns auch dann mit diesen Zielgruppen gemeinsam als Kanzlei? Weil man kann natürlich nicht alles einfach weiter so machen, dass am Ende gibt diesen schönen Satz, ja, irgendwie alle heißen Thomas und sind im Vorstand. Das wird auch nicht mehr funktionieren. Das muss man dann natürlich auch wollen entsprechend. Aber ich glaube, dass in dem Bereich noch recht viel geht. Ich sehe das auch bei etwas agileren Einheiten, die jetzt schon sagen, okay, wie kriegen wir eigentlich hier noch Nachwuchs aus Bereichen, wo typischerweise vielleicht auch aufgrund trauriger, mangelnder Durchlässigkeit sozusagen, gerade sich noch nicht die Menschen für uns entscheiden und auch vielleicht umgekehrt ein paar Stereotypen herrschen, dass man sich doch hier eh nicht zu bewerben braucht. Das findet, glaube ich, auch teilweise immer noch statt.
Ja, das sind super. Vielen, vielen Dank. Das sind großartige Punkte. Gerade das Thema Feedback einholen fand ich extrem spannend. Weil das ist ja das, was wir tatsächlich auch immer in fast jeder zweiten Folge, würde ich sagen, raten auf Mandantenseite, ne, um zu verstehen, was sind denn die Mandantenerwartungen eigentlich? Alle meinen immer, es zu wissen, weil man macht das ja seit 20 Jahren, aber wenn man dann mit Anwälten spricht dann und man fragt, haben sie denn mal nachgefragt, ne, was die denn so sagen und wie sie das fanden, vielleicht in der Rückschau, ist es oft so, nee, das weiß ich schon. Ne, dabei geht das halt oft auseinander, weil man hat da die eigene Brille auf, man sieht Dinge ganz anders als jemand, der jetzt zum ersten Mal kommt und genauso ist es wahrscheinlich bei Mitarbeitern entsprechend auch. Da auch vielleicht nochmal eine Erfahrung. Eine Bekannte von mir, die hat sich auch war im Bewerbungsprozess fürs REF und hat da sich bei einigen Anwaltskanzleien beworben und hatte einige Zusagen bekommen und hat sich dann schlussendlich für eine entschieden. Und eine von diesen Kanzleien hat dann danach sich nochmal gemeldet, gefragt, ne, wir respektieren das, ist super, wir hätten Sie gern dabei gehabt. Können Sie uns vielleicht sagen, warum Sie sich nicht für uns und für die andere Kanzlei entschieden hat, ohne jetzt super irgendwie zu urteilen darüber? Und das ist extrem positiv bei ihr angekommen, muss man sagen, sodass sie quasi auch für die weiteren Schritte, weil das wird ja nicht, ne, wahrscheinlich, statistisch gesehen, nicht die letzte Station von ihr bleiben, dass sie da mit Sicherheit ein ganz gutes Bild hinterlassen haben, obwohl sie sich dagegen entschieden hat. Ne?
Ja, das ist super. Ja, das ist eine gute Idee. Ich sprach auch neulich mit einer Anwältin, die in einer mittleren Einheit, mittelgroßen Einheit war, als Referendarin. Und da wurde ihr geraten in der Anwaltsstation, guck dir mal in der Wahlstation die und die Großkanzlei an. Und wenn du da bleibst, ist das fein für uns. Und das ist so gekommen. Die fand dann die Großkanzlei besser. Aber die Person redet natürlich ihr Leben lang super gut von dem anderen Arbeitgeber. Und wenn sich da nochmal irgendeine Möglichkeit zur Zusammenarbeit ergibt, dann wird sie die ganz bestimmt auch wahrnehmen. Also das ist tatsächlich dann auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten einfach clever, das so zu handhaben.
Ja, definitiv. Mal unabhängig davon, dass man auch einfach ein gutes Bild dafür bekommt, warum entscheiden sich Leute gegen uns. Ne? Also diese Informationen, die die anderen ja dann einfach gar nicht haben, wenn sie nicht nachfragen und nur mutmaßen können, weshalb war das jetzt so, ist da einfach Gold wert, glaube ich, auch für die weitere Entwicklung und da eben besser ins Recruiting reinzukommen. Vielleicht noch ein ganz kurzer Punkt, den hattest du eben schon mal angesprochen und wir sind ja hier auch ein Podcast zum Thema Digitales, das interessiert uns ja sehr. Was würdest du sehen? Wir sehen ja momentan eine rasante Entwicklung, ne, mit dem ganzen KI-Thema, mit der Digitalisierung. Vieles ändert sich, viele haben Angst davor, viele wissen nicht, in welche Richtung geht es. Ich glaube, kaum jemand weiß es ehrlicherweise. Was würdest du sagen, wie wirkt sich diese Digitalisierung und auch das ganze KI-Thema auf den Recruiting-Prozess aus? Du hattest es kurz schon mal angesprochen. Aber vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen deine Prognose, das kann man natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber so ein bisschen das, was du vermutest, mitteilen.
Ja, genau. Also ich weiß es natürlich auch nicht. Das ist auch jetzt einfach nur so ein bisschen in die Glaskugel geschaut. Also ganz kritisch, weil das ja gerade auch schon hier und da stattfindet und man da ein bisschen evidenzbasiert auch schon Rückmeldung geben kann, sehe ich so KPI-basierte Rekrutierung und irgendwie wir schmeißen 10 Lebensläufe in ein Tool und dann sagt man uns, wer am besten passt. Ich weiß ja nicht. Das mag Sinn machen, wenn man wirklich viele Stellen besetzen muss und sagt, so, wir müssen jetzt einfach total schnell wachsen oder wenn man 900 Bewerbungen auf eine Stelle hat. Aber dann hat man ohnehin sehr viel richtig gemacht. Dann kann man sich es vielleicht auch leisten. Ansonsten wäre ich da vorsichtig und wäre etwas zurückhaltender, da jetzt sozusagen direkt ein Large Language Model und sonstige KI die Arbeit für mich machen zu lassen. Das ist halt immer noch ein People's Business. Ich glaube, mittelfristig hat die Digitalisierung aber auf die beruflichen Tätigkeiten und auf das Berufsbild enorme Auswirkungen. Also wenn wir im Moment zum Beispiel sehen, dass es nicht mehr so ist wie früher, dass ein First-Year-Associate die Kanzlei Geld kostet, das ist eigentlich nirgendwo mehr so. Ja? Man fängt an zu arbeiten und man schafft auf jeden Fall sein eigenes Gehalt zu erwirtschaften und im Regelfall auch noch deutlich was darüber hinaus. Dann glaube ich, dass dieser Trend zurückkommen wird. Und zwar aus folgender Überlegung. Wenn wir jetzt Large Language Models haben und die werden wahrscheinlich, jedenfalls mittelfristig, auch endlich mal auf juristische Inhalte richtig gut trainiert werden. Und selbst wenn nicht, kann man sich schon ganz gut behelfen mit dem, was man gerade hat. Ja, dann werden doch diese Large Language Models und sonstigen Artificial Intelligence Technologien erstmal die einfacheren Aufgaben übernehmen. Und die einfacheren Aufgaben haben VMIs, Referendarinnen, First-Year-Associates. Damit werden deren Leistungen immer weniger abrechenbar, weil natürlich die Mandantschaft ähnliche Technologien bei sich einsetzt und entweder die Aufgabe sogar selber erfüllen kann mit einem coolen Tool, was vielleicht allgemein am Markt verfügbar ist, oder aber sagt, naja Leute, also 12 Stunden für irgendwas sichten, das möchten wir nicht unbedingt bezahlen, weil wir wissen, dass eine KI euch das in ein paar Minuten hätte machen können und dann müsst ihr vielleicht noch 3 Stunden die unklaren Fälle sichten oder die wirklich komplexen Fragestellungen. Stichwort Due Diligence oder vielleicht einfach so Sachverhaltsaufnahme in größeren Verfahren, große Immobilientransaktionen mit vielen Unterlagen vorneweg. Kann man sich ganz viele verschiedene Fälle denken. Das führt dann dazu, dass in dem Fall Berufseinsteigerinnen und Menschen in Ausbildung ja wieder Geld kosten als Kanzlei. Und gleichzeitig führt es dazu, dass aus so einer Lernkurve eher so eine Lernwand wird, weil der Berufseinsteiger erst dann eigentlich wirklich Sinn macht, wenn er oder sie mehr kann als die KI. Das ist jetzt vielleicht auch noch ein paar mehr Jahre weg, dass die KI wirklich jemanden so weit ersetzen kann, aber dazu wird es kommen. Also ist das Investment in Nachwuchs wieder ein echteres Investment aus Business-Sicht gesehen. Das ist meine Prognose, dass die Kanzleiwelt dann doch wieder auch Geld in die Hand nehmen muss, weil vielleicht nicht alles abrechenbar ist und weil man auch mehr Zeit in die Hand nehmen muss, was ja auch am Ende des Tages wieder Geld ist, um die Leute noch schneller fitter zu machen als die Tools, die sie dann bedienen. Die müssen halt noch hochwertigere Arbeit schneller erbringen können. Und dann habe ich daraus die Folgeprognose, dass man anfangen wird, aus der Justiz zu rekrutieren. Ich glaube, die Justiz, wie sage ich das jetzt politisch korrekt? Ich glaube, die kriegen es nicht ganz hin mit der Digitalisierung und zumindest nicht so schnell, wie das die Privatwirtschaft schaffen wird. Und das führt positiv formuliert dazu, dass junge Richterinnen und Richter sehr viel hands-on lernen und ziemlich tief in der Materie drinstecken, weil die einfach von der Gesamtzahl an Aufgaben noch immer mehr händisch und damit selber machen müssen. Und die sind dann natürlich hervorragend ausgebildet nach einigen Jahren. Und ich würde mich dann anfangen, wenn ich auch ein gutes, attraktives Angebot hätte als Kanzlei, bei Gericht umzuschauen und zu sagen, guck mal, jetzt sind die Leute da doch schon gut ausgebildet. Bei mir in der Kanzlei ist das wieder teurer geworden, Leute up to speed zu bringen über Jahre. Vielleicht nehme ich einfach den Quereinsteiger zurück aus der Justiz in die Anwaltschaft. Würde mich zumindest nicht wundern, wenn dieser Trend käme. Ich bin gespannt, wer ihn als ersten aufgreift und ob das Sinn macht. Ich weiß es auch nicht. Im Moment kommt es mir plausibel vor.
Extrem interessant, das zu sehen. Werden wir sehen, ob es dahin geht. Das, was du sagst, macht total Sinn. Und ich denke, das ist ein tolles Schlusswort. Wir bleiben neugierig. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, Marc. Das waren tolle Tipps. Das war ein super Einblick in den Markt der Anwälte, des Legal Recruitings, wie du es genannt hast. Ich glaube, es waren super Hands-on-Tipps dabei für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und deswegen bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank, Marc. Und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Tschüss.
Ciao.